Willkommen zurück zur zweiten Folge des Hurraura-Podcasts in der Learning From Miniserie mit Julia Gabler und wo wir im ersten Teil viel über Grundlegendes zu sozialem Wandel gesprochen haben, geht es jetzt, wie in den anderen Folgen vorher auch schon, im zweiten Teil um die Frage des Lernens, des Vermittelns, des Erkennens und da fangen wir gleich mal an mit der Unterscheidung von Handlungswissen und Erfahrungswissen. Wir reden darüber, was das für Erwartungshaltungen sind, wenn man sich überhaupt mit solchen Fragen auseinandersetzt und die Rolle der Aktivität, nämlich, dass man nicht nur alles beobachten kann, um zu erkennen, sondern dass man manchmal auch mitmachen muss. Viel Spaß damit. Jetzt sagst du, dass es eine Diskrepanz gibt zwischen Handlungswissen und Diskurswissen. Wie sehr spielt das eine Rolle in deiner Lehre?
Ich versuche das immer wieder ins Zentrum zu rücken. Merke aber, dass ich, ich habe das Gefühl, ich überfordere die Studierenden eigentlich damit, sozusagen sich, weil sie kommen mit starkem Diskurswissen an.
Ja. Ja?
Und dieses Diskurswissen hat eine andere Verfügbarkeitsebene als Handlungswissen. Handlungswissen musst du dir im Feld erzeugen.
Das musst du dir erarbeiten.
Ich kann davon zwar berichten und erzählen, dann wird es auch wieder Diskurswissen, ja, aber du musst es eigentlich erfahren. Und wir machen das, ich versuche das über Exkursionen zumindest zu ermöglichen, überhaupt erstmal das Feld zu öffnen, den typischen Überraschungseffekt, wenn ich mit den Studierenden nach Weißwasser fahre und dort Gregor Schneider treffe, der Ingenieur und Stadtethnograf auch ein bisschen ist und Stadtplaner aus der Stadtplanung eigentlich kommt, aber er auch was Ethnografisches mit sich bringt und mit uns durch diese Stadt fährt und sie sind total erstaunt, was da eigentlich alles ist. Ne? Neufahrtbau, Bauhaus, Tradition, dann Kohleindustrie, Schwarzer Berg in diesen Tagebau reingucken, ne? Dann leergewohnte Plattenbauten, alte Glasfachschulen, die zu Militärstützpunkten vielleicht umgebaut werden. Also dieses Spektrum an gesellschaftlichen Themen, was sich in einer Stadt wie Weißwasser, wo alle denken, hä, Weißwasser? Und der schöne Stadtspruch heißt, wer Weißwasser kennt, der weiß, was er kennt. Oder? Genial, oder? Ich finde es großartig. Und wenn du dann aber, und das ist für mich genau diese zweite Ebene, wenn du da so reinguckst, stellst du auf einmal fest, dass da ganz viel passiert, was unser Daily Business in der Gesellschaftsfragen ist. Und dort wird es verhandelt, dort wird es sozusagen räumlich verhandelt, dort lebt eine alternde Bevölkerung, die in Großteilen weggezogen ist, die keine Industriegesellschaft mehr ist, die noch kein neues Paradigma hat, aber ständig wird sie angerufen, sozusagen eines zu entwickeln und, ja. Und ich glaube, die Herausforderung des sozialen Wandels und der sozial-ökologischen Transformation, die wir heute haben, kannst du dir da sozusagen gar nicht mal wie ein Brennglas, sondern eher wie in so einer Art Besuchsraumatmosphäre angucken und kannst dich fragen, was halten wir eigentlich davon? Und diese Offenheit, die da wiederum auch drinsteckt, also dass wir noch nicht wissen, wie wir da eigentlich hinkommen, die finde ich dort sehr präsent und das ist sozusagen so eine impressionistische Ebene, die ich versuche den Studierenden zu offerieren, damit sie eben so eine erfahrungsförmige Irritation erleiden, mit der ich dann versuche, sie nach und nach wieder einzufangen.
Genau, du hast gerade impressionistisch gesagt, ich wollte gerade auch nochmal so kritisch nachfragen, naja, das ist ja aber trotzdem ein Eindruck. Also das ist noch keine Handlungswissen, was da erzeugt wird, oder Wissen, das durch Handlung erzeugt wird. Also wie wird das denn zu Handlungswissen?
Das findet dann im Modul 4 statt. dort haben wir im Modul 4 ist tatsächlich Forschungspraktikum und Themen wie Regionalmanagement, Organisationskonfliktmanagement, Transformationsmanagement, wo es darum geht, in Übungen praktische Entwicklungsaufgaben zu erledigen. Ich kann jetzt nur für meinen Bereich, ich mache das im Regionalmanagement, sprechen, wo wir uns zum Beispiel mit rekultivierten Flächen, also das, was nach dem Tagebau bleibt und auch unsere langen Folgen sein werden, wie in Zukunft mit diesen umgebrochenen Landschaften umgegangen werden kann, wo zum einen eine Seenlandschaftsidee verwirklicht ist und zum anderen Rutschungsflächen entstehen. Und wir uns zum Beispiel fragen aus einer Regionalmanagementperspektive, wie funktioniert hier eigentlich die Einbeziehung von Bevölkerung? Ne? Wie können die eigentlich mitgestalten? Haben die eigentlich ein Interesse an Mitgestaltung? Und versuchen sowohl durch Recherche, Interviewprozesse, Begehungen vor Ort, mal so Entwicklungsszenarien zu bauen. Und Handlungswissen entsteht, indem ich auf konkrete Akteure treffe, ne? Mhm. Indem ich Interviews führe und die Leute sagen, naja, uns interessiert das mit der Beteiligung natürlich. Wir haben die auch immer schon da und da und da drin und sie auf einmal feststellen, ach wie, das gibt's schon alles? Ja, weil die Studierenden mit ihrem Diskurswissen haben alle das Gefühl, niemand fragt die anderen. Ja, das entscheiden immer irgendwelche mächtigen Entscheidungsträger und auf einmal stellen sie fest, wie viel doch eigentlich schon implementiert ist und sind auch ein bisschen überrascht darüber, wie viel Stabilität Praxis eigentlich schon herstellt. Ja. Und diese Erfahrung auch zu vermitteln in solchen sozusagen Übungs- und Forschungspraktika-Zusammenhängen ist so unser Anliegen.
Ja, also Diskurswissen ist ja Metaebene Wissen über Handlung und Handlungswissen ist Wissen durch Handlung, könnte man ja erstmal so sagen. Ne? Und dass Interaktion an der Stelle so eine Art Schlüsselmoment ist.
Genau.
Wo wir sozusagen junge, wenn wir von den Studierenden sprechen. Ne? Also mich interessiert ja die ganze Zeit, oder nicht die ganze Zeit, aber jetzt eben in dem zweiten Teil unseres Gesprächs, die Frage, wie kann das, was ihr da macht, also Management sozialen Wandels, in eine Art Gestaltung sozialen Wandels mit dem Fokus ländliche Räume irgendwie überführt werden. Du hast vorhin schon von diesem Prototyping, also einen Teil gesprochen. Ich frage mich natürlich schon, wenn Handlungswissen erfordert, Interaktion, aber auch Erfahrung, das ist zeitgebunden. Mhm. Also ich kann mir Diskurswissen komprimiert zwischen Buchseiten, für mich anstrengend, aber ich kann es machen, in hinsetzen und lesen und dann alle Wörter kennen. Und dann schlau eben Goffman oder Bourdieu oder irgendwas sagen. Aber was es im Vorort bedeutet, ist natürlich schwieriger. Wer sind denn bei euch Studierenden? Kannst du das so ein bisschen mal soziologisch betrachten? Kommen die aus der Gegend? Was wollen die überhaupt? Das ist ja ein Masterstudiengang bei euch. Was ist denn deren Anliegen, das zu machen?
Also das ist tatsächlich...
Wie alt sind die?
Ja, genau. Total interessant auch in diesen letzten 5 Jahren, weil ich wirklich eine sehr, sehr heterogene Gruppe dort kennengelernt habe. Mein erstes Semester fand damit statt, dass ich im September oder am Anfang Oktober da saß und ungefähr 10 junge Menschen zwischen 23 und 30, die alle aus Gelsenkirchen, Lübeck, Freiburg... Ich weiß gar nicht, was wir noch war. Also jedenfalls alle aus den alten Bundesländern kamen. Und ich war so, was macht ihr hier? und die waren so, ja, sie wollen eben sich den Transformationsfragen widmen. Und die einen haben Geografie studiert, die anderen Ethnologie, eine Gesundheitswissenschaftlerin war mit dabei. Das heißt sozusagen, hier sieht man schon mal, dass sie mit ganz unterschiedlichen Bachelor-Hintergründen kommen, die alle ein sozialwissenschaftliches, im weitesten Sinne Feld abdecken.
Aber auch ein sehr diskurswissenschaftliches, ne? Also wissenschaftlich im Sinn von, also ein Geograf oder eine Sozialwissenschaftlerin, die wissen,
Ethnologin,
Bücherwissen.
Ja.
Ne? Ethnologin könnte man ein bisschen Feld unterstellen.
Genau. Sozialarbeiterin haben wir auch immer mal wieder mit dabei. Ne? Also Sozialarbeiterin haben wir auch spätestens dann, wenn wir haben ja einmal diesen 4-semestrigen Master, wo du mit 180 Credit Points reinkommst und einmal den 3-semestrigen. Das ist unser konsekutives Angebot an die Absolventin, sozusagen die BA-Absolventen der Hochschule Zittau-Görlitz. Und an unserer sozialwissenschaftlichen Fakultät haben wir dort eben auch Heilpädagogik, soziale Arbeit, Kindheitspädagogik und Kommunikationspsychologen. Und die kommen im besten Falle zu uns, um den Master zu machen. Und können dann eben den 3-semestrigen Master machen, weil die, ich glaube, bis auf die Kindheitspädagogen alle diese 7-semestrigen Bachelor-Studiengänge absolvieren. Und dann haben wir noch ein Einzugsgebiet, tatsächlich Dresden. Ne, die auch dort teilweise, die aus der sozialen Arbeit kommen und zum Teil sozusagen schon berufstätig waren, ne? Also schon sozusagen in der Berufsphase sind und dann nochmal den Master sozusagen aufsatteln wollen.
Aber mit einer Art eher einer Qualifizierung hin mit Titel, weil sie dann in Leitungsposition gehen könnten beispielsweise.
Voilà. Und das ist für eine auch keine, wie sagt man, erkleckliche Gruppe, ist das ein zentrales Motiv, ne? Den Master zu haben, um Leitungsführungstätigkeiten übernehmen zu können. Das wird bei uns auch im 0. Semester auch mit abgebildet. Da haben wir dann auch nochmal so ein Berufspraktikum, wo es insbesondere um Führungsqualitäten geht. bei Managementfragen von sozialem Wandel innerhalb von Organisationen. Ne? Mhm. Wie gehen die eigentlich damit um? Und genau, also so, dass wir da tatsächlich sehr fachlich divers, altersmäßig, plural, also zwischen Anfang 20 und eben Mitte 30, und auch von den Herkünften sehr unterschiedlich haben. Und es ist wirklich so, dass jedes Matrikel eine eigene Dynamik und Zusammensetzung hat. Und genau, reicht dir das erstmal
so? Das reicht mir, finde ich super. Und die, da ist immer so ein bisschen die Frage, ne? Was wollen die oder mit welche Zielsetzung, auch wenn das unterschiedlich ist, ne? Wir wollen es nicht generalisieren, ne? Aber ich finde diese Polarität, aber auch Parallelität von Diskurs und Handlungswissen, wenn wir das jetzt mal so ein bisschen so als so Folie davor oder dahinter stellen, wollen die es genauer wissen?
Ja.
Oder wollen die Befähigungen in der Interaktion, in der Handlung haben? Ne? Also so eine, was interessiert sie mehr? Mit was kommen sie rein? Welches Bild ändert sich dann auch?
Also ich glaube, die tatsächlich an diesem Diskurswissen und wirklich theoretischen Wissenschaftswissen interessiert sind, ist die kleinere Gruppe.
Okay. Mhm.
Und sie wollen auch beim Handlungswissen, wo ich ja vorhin auch gesagt habe, da versuche ich ja auch Neugier zu stimulieren, dass auch Handlungswissen möglicherweise vielschichtiger ist, als wir das erstmal aus unseren Diskursen ableiten, sondern nochmal induktiv vorzugehen, was erfahre ich eigentlich im Handeln, was ich im Diskurs noch nicht herstellen konnte. Mhm. Ja? Und da ist die Neugier auch eher eingeschränkt sozusagen, sondern man möchte Anleitungswissen. Eigentlich will man wissen, wie wir komplexe Veränderungsanforderungen in Organisationen, im Alltag, dass wir das möglicherweise ganz klassisch typologisieren können, ob ich eine Bildungseinrichtung habe, eine Verwaltungseinrichtung oder einen Wirtschaftsakteur habe und wie gehen die um und mit welchen Strategien agieren die und sozusagen eher sehr plastisch, das erwarten sie, glaube ich, Klarheit, deswegen sage ich Ihnen von Anfang an, ihr kommt hier nicht mit konsistentem Wissen raus, sondern möglicherweise mit diffusem, das euch aber hilft, sozusagen mit komplexen komplexen Situationen in Zukunft umgehen zu können, indem ihr damit rechnet, dass die passieren. Ja. Also rechnet nicht mit geordneten Verhältnissen. Ja. Ja?
Ach, das finde ich schön.
Genau, ja. Also das ist für mich so eine wichtige Botschaft und wir haben natürlich auch das sehr systematisiert, Theorien sozialen Wandels, indem wir sie da auch sehr systematisch durch die verschiedenen Ansätze führen, auch Vor- und Nachteile mit ihnen diskutieren. Also das ist schon sehr kompakt und auf den vielen Ebenen, glaube ich, auch herausfordernd, sozusagen proaktiv sich da mit allem auch auseinandersetzen zu können. Wir sind eine Hochschule in der peripheren Lage. Mhm. Das heißt, jenseits der eingangs skizzierten, sozusagen meiner ersten Seminargruppe, die wirklich wissen wollte, die auch den Osten entdecken wollte, ja, und wahnsinnige Lust auf Exkursionen und so hatte, kann ich nicht für alle Matrikelstrukturen gleichzeitig sagen. Viele kommen auch aus der Region, auch den Anteil haben wir natürlich auch, obwohl der auch mal so präsent ist in der Matrikelstruktur. Aber sie denken ja auch, sie kennen die Region schon. Ne? Eine Studierende hat gesagt, ich habe die ganze Zeit überlegt, ob ich mit nach Weißwasser komme. Ich bin so froh, dass ich das gemacht habe, weil ich dachte, ich kenne ja Weißwasser, was soll ich denn da? Aber ich habe so anders hingeguckt und das muss man immer wieder motivieren sozusagen, einzuladen, anders hinzugucken, weil auch die Erwartung jenseits von Görlitz, dass man sozusagen was Spannendes erfahren und sehen kann, ist relativ gedämpft sozusagen auch bei den Studierenden vorhanden.
Ja, weil das Narrativ des ländlichen Raums als abgehängte Region einfach drin ist.
Genau.
Ja, da ist nichts los. Was will ich denn da? Hat mein Cousin mal gesagt, da willst du den Tod überm Zaun hängen.
Ja.
Also das ist so ein Thema. Aber was ich gerade spannend finde, ist, dass du ja mit einer Erwartungshaltung zu Beginn brichst, des klaren Wissens. Und das aber ja natürlich, also dieses, ich habe es mir am Anfang notiert, diese Stabilität, Routine, Verlässlichkeit, Sicherheit, ja, aber eben auch genau das Bedürfnis ist, was die in den ländlichen Räumen, die Personen, um Gottes Willen, aber ne, also was als Bedürfnis artikuliert wird oder was zugeschrieben wird, was Menschen in den ländlichen Räumen haben. Und jetzt guckt man sich Wandel in des sozialen, also guckt man sich sozialen Wandel an und da eben das Erlernen des Managements. Vor allen Dingen, so wie du es beschreibst, auch eine Sensibilisierung dafür ist, dass es das nicht gibt. Ne? Also das finde ich einen interessanten Punkt. Ich frage mich nur, wie kann diese Form des Anerkennens in ein Handlungswissen überführt werden? Ne? Also wie kann ich denn in der Handlung damit umgehen? Und da kommt eben diese meine so hypothetische Fragestellung rein, was wäre, wenn es einen Studiengang oder ein Weiterbildungs- und Qualifizierungsprogramm geben würde, was sich mit Transformationsdesign, also Gestaltung von Wandel in ländlichen Räumen befasst, wo genau der Fokus eher auf dem Handlungswissen liegt als auf dem Diskurswissen. Also, dass ich wirklich eher nur handel, also mich in diesem diffusen Setting vorantapse und mir das Diskurswissen so im Stehenbleiben, so wie im Reiseführer gucken. Warte mal, was ist, wo geht's lang? Ah, okay, aber wie bin ich hierher gekommen? Ach, was haben andere gemacht, die schon hier standen? Ah, okay, und Buch wieder zu und weiter tapsen. Also, dass es sowas ist und dadurch eine tiefgründigere Befähigung der Menschen entsteht.
Vielleicht müsstest du es dann Stabilitätsdesign nennen und nicht Transformationsdesign, weil ich befürchte, mit Transformationsanrufungen kommt man vielleicht nicht mehr so richtig weit, sozusagen, um das Handlungswissen zu ergründen, was man ergründen möchte, wenn man denn so offen ist. Das ist ja immer die Frage. Ja, also die Frage ist sozusagen, habe ich eigentlich schon ein Schema, mit dem ich glaube, Transformationsdesign sozusagen ausgestattet werden sollte? Und da wählt ihr ja in Anführungsstrichen, also der ländliche Raum ist ja auch Experimentierraum genau für diese Fragen, auch aus so einer, sei es aus der Stadtentwicklung, Stadtpartizipation, Catalyst und so weiter, lässt grüßen. Also wie können wir eigentlich die Wandlungsfähigkeit befördern und genau das, was du gerade beschrieben hast, die Menschen sozusagen stärker befähigen. Ich würde sagen, was können wir eigentlich von den Befähigungsmöglichkeiten der Menschen lernen? Also worin sind sie eigentlich fähig, schon den Wandel, und das muss man sich immer nochmal vergegenwärtigen, die größte Gruppe oder eine relevante Gruppe, es ist nicht die größte Gruppe, es ist eine fehlende Selbstbeschreibung, dass dort immer, dass man immer am selben Ort bleibt. Binnenmigrationserfahrung zum Beispiel ist etwas ganz Typisches im ländlichen Raum, und gleichzeitig ist das Verlassen eines Dorfes und in ein anderes Dorf zu ziehen ein größter Bruch sozusagen mit Loyalität. Der Zugehörigkeitsordnungen im Land. Also es ist total spannend, ja. Dieser Beobachtung quasi auch dieser Mobilitätsstrukturen von Dorfbewohnerinnen miteinander ist schon lustig sozusagen und interessant. Das bedeutet aber sozusagen, was ist eigentlich das Wandlungswissen, was diese Leute dort haben? Und was hat das mit Transformation zu tun? Das finde ich sozusagen eine Frage, oder hat das überhaupt was mit Transformation zu tun? Das beschäftigt mich als Sozialwissenschaftlerin ja auch. Wir sagen, Ostdeutschland ist eine transformationserfahrene Region. Was ist eigentlich das Transformationswissen? Ja? Also Erfahrung ist das eine, leitet sich aus erfahrenem Wissen ab, mit dem man dann nächste Prozesse sozusagen angehen kann. Oder wie gehen die Leute sozusagen damit um? Das interessiert mich soziologisch ja auch. Und ich habe aber den Eindruck, dass die Bereitschaft von uns als, und das wären wir ein bisschen Expertinnen und Experten von Wandlungsfragen, uns den Wandel von Leuten erklären oder mal erfahren zu lassen, die Wandel aus der, eigentlich immer nur aus der Zumutungsperspektive bekommen. Also sie wollten ihn nie, sie sind geblieben, sie haben gerade nicht die Region verlassen, sie wollten Kontinuität und Stabilität. Ihnen wurde aber ständig sozusagen dieses sozusagen Wunsch quasi versagt, weil die Region um sie rum umgebaut wurde. Die Leute sind weggezogen, die Nachbarschaften, die sie gerne erhalten hätten, haben nicht mehr funktioniert und ist aus dieser passiven Haltung eigentlich ein erzwungener quasi Transformationsimpuls geworden. Also mussten sie aktiv sich sozusagen auch in Transformationsfragen einbringen. Oder haben sie sich eben in Passivität zurückgezogen? Also auch das haben wir beobachten können, dass sich Milieus in so eine enklavenartige Strukturen zurückziehen, auch sich von der Außenwelt mehr oder weniger abschotten, auch keine Veränderung weiter haben wollen, sondern sehr viel Anstrengung in den Erhalt von stabilen Strukturen stecken. Und das würde ich gesellschaftlich nicht so ohne weiteres verurteilen, sondern würde eben fragen, wie gelingt denen das eigentlich? Oder was machen sie dort, damit ihnen das gelingt? Und ist das Gesellschaftswissen, das wir noch gar nicht sozusagen zur Verfügung haben?
Ja, finde ich super. Weil ich glaube, also ich würde niemals irgendwie Stabilitätsdesign anfangen zu termen, Aber auch weil ich, oder anders, ich glaube, Design hat stabilisierende Funktion, also andersrum Gestaltung. Also wenn man von einem von der Thermodynamik ausgeht, sagt, dass alles zerfällt. Wir sind in einem permanenten Zerfallsprozess. Dem sind wir ausgesetzt. Und was wir Menschen tun, ist irgendwie rumwuseln und irgendwie dem Verfall entgegenarbeiten, indem wir Mauern bauen oder Dämme oder Flüsse begradigen oder eben Beteiligungssettings schaffen, in denen wir dem unser alles nicht auseinanderfällt. Ne? So, ich glaube, das ist einfach ein innerer Antrieb des Strukturierens unserer Umwelt. Das macht eine Ameise, das machen andere, sag jetzt mal, sich organisierende Leben, das tun sogar Pflanzen und Pilze und diesen ganzen Kram. Ne? So. Jetzt kann man aber sagen, okay, wir sind aber das, wenn man aber diese, sag jetzt mal, diese negentropische Form des Agierens nicht als zwingend konservativ, ich möchte bitte alles so behalten, wie es ist, begreift, sondern eben auch als ein Anerkennen des Wandels um mich herum, und ich entscheide mich ganz bewusst, okay, was mache ich jetzt? Weht hier der Wind? Okay, baue ich eine Mauer oder baue ich eine Mühle? Ja, also diese zwei Sachen sind ja da drin, und ich glaube aber da eben nicht in die allgemein in dieses Muster zu verfallen, ich grabe mich jetzt ein, sondern zu sagen, okay, naja, das muss ich jetzt, hier muss ich in die Akteursrolle reinkommen. Und ich glaube, da habe ich das Gefühl, dass Gestaltung eine wichtige Rolle spielen kann, Menschen in ihrem, wahrscheinlich dann doch in ihrer Selbstwahrnehmung als Akteur zu bestärken und aus dem Rückzug in das Eigenheim so ein Stück wieder in die gesellschaftliche Austausch zurückzuholen. Weil, das ist aber eben, ne, das ist eine Vermutung, aber aus den Gesprächen, die ich führe, ist das halt ein großes Problem, dass es eben diese Form des nennen wir es mal, kulturellen Austauschs, des um mich drumherum ist Transformationszumutung, ich habe keine Ahnung, was jetzt hier passiert, ich fühle mich dem ausgesetzt, ich pflaster mal lieber meine Einfahrt. Das ist so der Reflex. Und nicht zu sagen, okay, wir haben aber hier die große Chance. Als du von dieser Zukunftswerkstatt gesprochen hast, kann ich mich erinnern, war ich in so einem Online-Call, und ne, das wahrscheinlich weiß, was da taucht öfters auf. Thorsten Pütsch, damals noch Bürgermeister, sagt in diesem Online-Call, wo richtig viele Leute, da waren über 40 Leute drin, die sozusagen in diesem Zukunftswerkstatt, Zukunftsentwicklungsprozess Lausitz involviert waren, das ist der Moment, wo wir das Heft in die Hand nehmen können. Und eben nicht, wie vor 25 Jahren, um uns drumherum gewandelt wird und wir nur am Zaun stehen, sondern hier können wir in die Mitte gehen und sagen, wir fangen an, den Wandel mitzugestalten. Und da will ich so ein bisschen hin und zu gucken, okay, welche Rolle können wir denn als Gestalterinnen und Gestalter spielen? Und ich erkenne zum Beispiel Kommunikation im Nahraum. Dieses, was du gesagt hast, ne? Wie können denn wir diese Nahräume wieder gestalten, Mitgestaltung da reinbringen, damit Austausch entsteht, um eben nicht über eine politische Differenz Entfernung oder Distanz zu erzeugen, sondern eben über eine andere Ebene Austausch zu generieren, um den Rückzug in die Ränder denen zu minimieren. Ne? Also die...
Ja.
Die wählen ja, also ne, keine Ahnung, ich habe da schon auch eine gewisse Motivation darin, diese krassen AfD-Wahlergebnisse zu halbieren. Zu sagen, hey, komm, wir lassen mal bitte irgendwie hinkriegen. Ja. Ne, es ist ist doch scheiße, dass das so ist, ne? Ja. Und die werden alle da sein, aber vielleicht kann man die ja irgendwie wieder, nicht alle, ne, keine Ahnung, ob der halbieren passt, aber ne.
Aber zum Beispiel war ja die Frage, und das finde ich wirklich nochmal, also was brauchen wir denn eigentlich, um in diese Nahräume zu kommen? Also gar nicht so sehr...
Kompetenzen oder?
Ja, nein, gar nicht. Nee, ich meine jetzt, also so wie ich dich jetzt verstehe, siehst du den Gestaltungsauftrag darin, Kommunikationsräume in den Orten zu schaffen, damit die Leute sich begegnen können?
Ich würde noch nicht mal physische Räume sagen, sondern sagen wir mal Kommunikationssituationen schaffen. So, und aber, Und diese Situationen sind aber eben nicht nur soziale, die können aber eben auch, und da kommt halt Gestaltung rein, das ist kein Ehrenamt, das ist ein eine wirtschaftliche Tätigkeit. Mhm. Das heißt, ich bin und ich baue jetzt irgendwas und hole da Leute mit rein und das führt zu einem gesellschaftlichen Mehrwert. Also mir geht es nicht zwingend um einen individuellen Kapitalmehrwert, den ich monetär habe, sondern mit der Tätigkeit, die ich tue, erzeuge ich primär einen gesellschaftlichen Mehrwert, den ich durch beispielsweise Mitgestaltung, Selbstwirksamkeit, ne, ich schaffe Verbindungen und dadurch entsteht ein Setting, was eine andere ökonomische Basis schafft, aus der heraus Wohlstand wiederum generiert werden kann, der unabhängig ist von externen Zumutungen, sondern der viel stärker von innen heraus gegen, sagen wir mal, negative, transformative Zumutungen gewappnet ist, sozusagen. Also vielleicht ist es sowas an der Stelle. Mhm. Ja, genau. Und da kommt aber eben das Prototyping, das Schrittweise, das Miteinander entwickeln eher rein als ein, was du von diesen zwei Ebenen, also eher so ein Diskurswissen.
Mhm. Na, was ich eben, ne, ich hatte das letzte schon gesagt, das Anwendungswissen der Leute, ne? Also, Handlungswissen ist ja nochmal was soziologisch begriffen werden kann. Anwendungswissen ist was du nur erfährst, wenn du zum Beispiel durch teilnehmende Beobachtung oder durch Mittun eigentlich in die soziale Praxis der Leute involviert bist. Ja. Ne? Und da zum Beispiel fände ich, wäre ja schon die Aufgabe, was brauchen wir eigentlich als Menschen, die noch nicht Teil dieser sozialen Situation, also sozialen Gefüge sind, um da reinzukommen.
Was denkst du, was brauchen die? Also da frage ich doch mal ganz konkret. Was könnte denn auf so einer Agenda stehen? Sagen, okay, welche Form von Wissen ist denn nötig zu entwickeln, um genau das tun zu können?
Ich glaube, wir müssen uns über unseren eigenen, also wir brauchen ein eigenes starkes Motiv, warum wir das wollen.
Ja.
Also wir dürfen es nicht für die Menschen machen, weil wir denken, sie haben irgendwas, was sie brauchen das und was wir ihnen geben. Genau. Und ich glaube, die Frage ist eben, was glaubst du, was du da erfahren kannst? Also sozusagen ein aufrichtiges, authentisches Interesse mitzutun und vielleicht auch ein Angebot, das ist ja häufig so, ne, dass du gesagt hast, ja, Frau Gabler, was kriegen wir denn von Ihnen jetzt, wenn Sie jetzt hier mit rumhängen? Ne? Und ich sage mal, also mindestens ein Unterhaltungsfaktor. Also ich als Soziologin habe tatsächlich nicht so richtig viel anzubieten. Ja? Ja. Und nenne das jetzt auch für mich schon auch auf der Arbeit professionelles Rumhängen. Ja? Also dass man tatsächlich so eine Art Unterhaltungswissen anbietet, was ich lustigerweise immer nur auch aktualisieren muss. Also ich kann das auch nur ankündigen und muss es dann abliefern. Und die Protagonisten müssen das Gefühl haben, die Zeit, die sie mit mir verbringen, ist nicht vergeudet.
Ja.
Ja? Und eigentlich hätten sie sogar Lust, dass ich nochmal wiederkomme. Und ich habe zum Beispiel in einem kleinen Kiosk in Hoyerswerda geforscht. Und die Protagonistin Bärbel dort, als sie das zweite Mal anrief und meinte, na, ich würde nochmal vorbeikommen, sie so, warum? Wir haben ja jetzt Interview geführt, ist doch jetzt durch oder was? Naja, mich würde ja nochmal interessieren, wer so wo zu dir kommt, wer deine Kunden. Ja, okay, machen wir es halt, ja? Dann kommst du nochmal lang. So, dann war ich wieder da und total aufgeregt schon, weil ich dachte, eigentlich fand sie das jetzt nicht so gut, ne? Mist.
Gibt Ärger.
Ja, bin ich zu weit gegangen, habe ich mein eigenes soziologisches Interesse ist da schon eigentlich abgeschlossen, was will ich denn hier? Als ich dann das dritte Mal zu ihr gefahren bin, hat sie gesagt, naja, dann machen wir es wie immer, ne? Also, auf einmal ist eine Erwartungsförmigkeit eingetroffen, an der eine Verlässlichkeit entstanden ist, an der sie wusste, was sie kriegt, wenn ich komme, und ich wusste, was ich bekomme, wenn ich bei ihr bin. Und das war sozusagen ein Moment, der ist fragil und der braucht die gegenseitige Bereitschaft des Herstellens.
Ja, und ich glaube, diese Verlässlichkeit, das ist so eine Sache, die
ja.
Das ist echt ein Thema.
Ja. Und die muss man sich erarbeiten, glaube ich. Und da braucht es auch ein bisschen Mut. Und eben, ich glaube, es braucht irgendein ehrliches Interesse, auch wenn ich es vielleicht noch nicht benennen kann, muss ich bereit sein zu sagen, ich weiß zwar noch nicht warum, aber irgendwas interessiert mich dann noch. Und ich lasse dich aber daran teilhaben, was es dann sein könnte. Ja?
Ja.
Und ich glaube, dieses Offene und trotzdem daraus Verlässlichkeit entstehen, das ist, glaube ich, dieses auch Scharnier zwischen Stabilität und Transformation. Ne? Diese Verknüpfung auch beider Phasen eigentlich ineinander, das bietet ganz viele Anschlussmöglichkeiten, das kontingente Feld. Ja? Und wir sind aber die Protagonisten, die das konkreter machen und versuchen, etwas klar identifizierbares, angebotsförmiges zu bringen. Und als sie ihren Kiosk, um das vielleicht noch zu beenden, geschlossen hat, weil sie dann 70 wurde und sich gefragt hat, was kann jetzt mit dem Kiosk passieren? Ich dachte so, naja, vielleicht ein Kaffee. Und dann meinte sie so, nee, Kaffee hatten wir ja schon, es läuft nicht. Ich so, ja, oder so ein kleiner Ausstellungsraum, das ist jetzt gerade auch total in, so urban, ne, kleine, nee, wer soll sich das denn angucken? Die Leute wollen hierher kommen, die wollen eine Zeitung kaufen. Und ich so, okay, naja, dann weiß ich jetzt auch nicht. Und dann schloss sie diesen Laden und sagte, ja, ich glaube, jetzt weiß ich, was der Laden werden soll. Das, was er ist, ein Denkmal. Das ist ein denkmalgeschützter kleiner DDR-Kiosk, ja. Und jetzt, 2 Jahre später, kommt ein Eistyp, der vor Ort agiert, eine Eisbutze aufmachen will und jetzt kommt da halt eine Eisstelle, weil sie schon sagt, wie willst du den Kiosk nicht haben? Und ich dachte schon, Podcaststelle, dezentrale Podcast-Sendestation hier in Hoyerswerda, boah, das wäre ja mega poschi.
Oder gerne Radio, ne?
Ja, ne? Aber das ist natürlich überhaupt kein Alltagsangebot, was Bärbel ja vorher geleistet hat, ne? Und deswegen hätte ich das nie kompensieren können.
Genau, ich sag mal zwei, ich muss mal kurz mal extra versus, also eine extra versus Alltagsangebot finde ich schon ein ganz, ganz wichtiges Thema. Und ich glaube, das hängt eben nochmal auch wieder dieser Verlässlichkeitspunkt. Als Gestalter habe ich das Gefühl, dass wenn man handfeste Dinge erzeugt, also ich halte mich fern vom Lösungsbegriff, aber ich identifiziere eine Situation, in einer Situation Handlungsbedarfe. Ah, naja, diese Bushaltestelle. Jetzt könnte man da ingenieurisch rangehen und sagen, okay, die müssen wir neu bauen. Das muss alles aus irgendwie der und der Stahlform sein. Das ist absolut perfekt, weil da muss man sich nie wieder drum kümmern. Da kleben wir noch hier so eine Vogelsilhouetten dran, da fliegt auch kein Vogel dagegen. Wir machen alles richtig machen. So wäre das wäre natürlich verlässlich. Hm. Keine Sorgen mehr. Endlich ist das Problem wegengineert. Und dann als Gestalter habe ich aber das Gefühl, na, hier kann man nochmal genauer hingucken und ohne jetzt nur im heiße Luftgeschäft zu bleiben und Ideen da rein zu pulvern, sondern sagen, nö, wir bauen das jetzt mal. Wir bauen das aber eben noch nicht aus Stahl für immer, sondern wir bauen es erstmal nur aus Holz für 2 Jahre. Und dann gucken wir mal und halten aber sozusagen, wir haben ein verlässliches Ding gebaut, also der Auftrag ist erfüllt, die Bushaltestelle ist irgendwie da oder mindestens besser, aber es ist immer noch ein Prozess, der abfragt, wird die denn so genutzt? Die Leute... Der Regen kommt trotz allem immer noch bis hinter zu den Sitzen. Das müssen wir ein Stück erweitern. Okay, naja, das ist anders erweiterbar, wenn man es aus Holz baut, als aus Stahl. Und man kann sagen, okay, nehmen wir mit, schreiben wir auf die Liste. Wenn wir das in 1,5 Jahren erneuern, wird das vorne ein Stück länger gemacht. Oder dass man da immer in so einer... Man schafft was Echtes, aber bleibt trotzdem noch da. Also ich glaube, da diese Verlässlichkeit auf einer emotionalen, kommunikativen Nahraumebene, aber auch auf einer handfesten. Da kann man sich dran festnageln. Das ist bewertbar, abseits von allem anderen.
Ja. Ich würde ja sogar dazu fragen, braucht es eigentlich eine Bushaltestelle?
Also, wenn ich in den Bus komme, ist Quatsch, ne?
Also genau, was ist eigentlich das Problem, was ich damit löse? Also was ist die soziale Situation sozusagen, die eine Bushaltestelle braucht? Ne? Also man könnte als Gestalter zumindest auch erstmal gucken, was sind denn, also auch in Nahraumsstrukturen überhaupt, welche Bedarfe kommen denn da auf? Und wenn wir sagen, planerisch wäre da eine Bushaltestelle, könnte man ja gucken, gibt es da überhaupt Leute, die auf den Bus warten? Eben, kommt da ein Bus? Und so weiter. Also ich glaube, wenn man das auch ein bisschen in die spielerische Elemente, was ist eigentlich auf dem Spielfeld sozusagen, wo das vielleicht eine Rolle spielen könnte, dann kitzelt man schon genau die Situation raus, glaube ich, neugierig zu sein, aha, wofür bieten wir eigentlich was an?
Ja.
Und vielleicht ist es anders, als wir das erwarten. Und dann könnte vielleicht auch unser Vorschlag ein anderer werden, als wenn es, wenn vielleicht die Bushaltestelle quasi eigentlich da schon überdacht ist, irgendwas anderes ist und vielleicht einen Spielplatzraum haben kann, weil, keine Ahnung, da die Kinder sowieso nach der Schule alle rausfallen oder nicht. Also welche Gruppe ist da überhaupt, die auf irgendwas wartet?
Genau, und ich glaube, das ist das Tolle, das lernt, das kann man ja sozusagen an einer, also mit viel soziologischem Handwerkszeug, das Beobachten lernen.
Das stimmt,
oder? Ja. Genau. Und ich glaube, dass man aber mit Gestaltungsprozessen genau diese Fragen eben auch beantworten kann. Jetzt ist meine Frage nochmal, jetzt hast du erzählt, dass du ein sehr, dass du ihm, ne, sagen wir mal so, aber doch mit einem sehr heterogenen Hintergrundkompetenzen, die Leute zu dir in dein Masterstudium kommen. Hat das, jetzt nehmen wir mal an, die machen nicht Management, sondern Gestaltung, überwiegt die Vorteile der Heterogenität die Nachteile? Also wenn man jetzt sagt, okay, die kommen mal, da ist ein Verwaltungsfachangestellte, da ist ein Geograf, da ist ein Sozialarbeiter und nochmal vielleicht, weil es Design drin steht, irgendwie nochmal drei Designer drin. Ich bin da mega der Fan von, das wird richtig geil, weil dann sind die alle total bunt und unterschiedlich und each one teach one. Aber aus deiner Erfahrung, der verschiedenen Hintergründe, wo übersehe ich die Baustelle?
Also pass auf, also ich würde sagen, das sind ja Leute in Ausbildung. Ne? Das heißt, sie haben eigentlich ein Interesse, Stabilität in ihrem Wissen zu erzeugen.
Jo.
Ne? Und sie wollen auch das so identifizieren können, dass sie das später meinem Arbeitgeber gegenüber kommunizieren können.
Das ist eine interessante Motivation.
Das merke ich sehr stark, insbesondere aus den pädagogischen Zusammenhängen, die eh schon das Gefühl haben, sie haben so ein diffuses Wissen, so, ja. Mhm. Und ich versuche also zum einen auch ein bisschen hervorzulocken, wie würdet ihr das jetzt aus eurer sozusagen Herkunftsprofession beurteilen? Ne? Also Fallmanagement und so. Die haben ja so ganz viele Instrumente, die sich eigentlich nutzen lassen, wo sie auch merken, ja, und dann werden die immer gefragt, wie es ihnen dann geht. Und wir sollen dann das beurteilen, ob das jetzt besser ist oder schlechter ist. Also die Messbarkeitsfrage zu stellen und daran schon auch anzuknüpfen und das dann zu übersetzen und zu sagen, ja, das sind auch bei uns Steuerungsfragen, ne? Wie kann man, oder Indikatorik und, was es da so alles gibt. Also das zu übersetzen und sie, wie soll man sagen, ein bisschen zu stabilisieren, dass die Erwartung festen Wissens schwierig ist. Man kann sagen, es gibt Lehrbuchwissen, aber die Praxis wird immer abweichen oder sehr, sehr häufig. Und jetzt ist die Frage, wie kann man damit umgehen? Man kann zum Beispiel sagen, also das, was du ja vor, oder hatten wir darüber geredet, weiß ich jetzt gar nicht, Realitätswissen und sozusagen und Lehrbuchwissen, dass das eine produktive Diskrepanz sein kann, während Studierende, und das verstehe ich ja auch, ja erstmal sagen, ja, was ist denn jetzt meine Orientierungsgröße? Das Lehrbuch oder nicht? Und erstmal ist es immer das Lehrbuch. Ich weiß nicht, wie es dir geht. Ich lese sehr häufig Masterarbeiten, wo der methodische Teil eigentlich abgeschriebenes Lehrbuchwissen ist.
Nee, das ist bei uns nicht so.
Okay.
Okay, aber es ist auch ein Gestaltungsmaster bei uns. Ne? Da ist ein praktischer Teil und da ist es ist eher ein Zusammenfassen von Wissensständen, in den wissenschaftlichen, im schriftlichen Teil, der aber schon versucht, erstmal so eine Art Grundlage, also Argumentationsgrundlage zu schaffen für, was habe ich denn jetzt hier eigentlich gemacht? Und dann gibt es dann nochmal eine Art Reflexionsebene, was habe ich hier eigentlich gemacht? Mhm. Also das sind,
und könnten wir eher vom Gestaltungswissen, glaube ich, lernen.
Ja.
Wie kann man eigentlich mit diesem Diskurs und diesem eben Sachwissen, wie kann man das eigentlich nutzen, um den Gestaltungsvorschlag sozusagen zu untermauern oder auch das versuchen wir natürlich auch den Leuten beizubringen. Mhm. Aber das ist, ich habe immer das Gefühl, es ist für sie deutlich anstrengend, weil sie mir denken, was ist denn das jetzt hier in der Realität? Also ich muss immer so sozusagen wie so eine Projektionsfläche schaffen. Der Akteur ist jetzt Bärbel aus dem Kiosk. Und die Handlungslogik ist das und das. Und genau diese ganz klare, eindeutige Übersetzbarkeit produziert natürlich Probleme in der Identifikation. Und das merke ich schon, das finde ich eine Herausforderung, also auch selber. Und da würde ich auch sagen, das muss ich ganz persönlich in meinem Profil auch sehen, da bin ich, glaube ich, keine Pädagogin und Didaktin genug, ne? Dass ich das gut übersetzen kann. Und andererseits sagen die Studierende, Julia, wenigstens zeigst du uns, dass das nicht immer funktioniert, während die renommierten Professoren, die tun ja immer alle so, als wäre das völlig...
Entschuldigung mal bitte, die renommierten Professoren, du bist auch Professorin, mach dich mal nicht...
Vertretungsprofessur, ich habe keinen Ruf, ich bin nur eine Vertretungsprofessorin.
Okay, hast trotzdem alle Aufgaben wie die
anderen. Das stimmt, aber ich habe ja eben, und das kann ich auch verstehen, und da frage ich mich auch manchmal, deswegen kann ich diesen Job auch nicht machen, deswegen weiß ich auch, ich kann keine Professorin werden, weil ich kann nicht so tun, als ob unser akademisches Wissen so belastbar ist, dass ich das einfach nur hinstellen muss und das erklärt sich von selbst der Rest. Weil ich selber so viele Widersprüche daran erkenne, dass ich nicht so richtig weiß, wie man daraus eigentlich, also wie ich das persönlich, wie ich das gut vermitteln kann an Studierende, ohne ständig an diesen Fragen zu scheitern.
Aber und den Leuten das Gefühl zu haben, dass qualifiziert dich aufs Höchste für diese Stelle und nicht, dass sich das disqualifiziert. Ich finde trotzdem...
Ich finde das sehr anstrengend.
Du findest das sehr anstrengend? Ja, ja, das glaube ich auch, aber das ist ja auch, niemand hat ja gesagt, dass das leicht ist. Ne? So, das ist, wer weiß, wie, guck mal, wie anstrengend das sein muss, die ganze Zeit diese Widersprüche auszublenden.
Ja.
Das ist die große Anstrengung. Ja. Ne? Aber ja, egal. Die,
aber mit Studierenden, die kommen mir so opfermäßig dann vor. Weißt du, da ist das Gefühl, die können ja nun gar nichts dafür. Und die sind dann, finde ich, auch so ausgeliefert und sind dann so übergefordert, wenn ich sage, dann lass uns doch mal gemeinsam überlegen, was wir stattdessen machen können. Und die sind so, wie, wir sollen das alles in Frage stellen? Verstehst du, das ist irgendwie zu schnell
für den Status. Ja, genau, die kommen ja genauso auch aus dieser ganzen Stabilität, Routine, Verlässlichkeit, Sicherheit, Anspruchsdenken. Mhm. Das ist Entitlement, dass das alles, dass es keine Entropie gibt. Dass das alles ordentlich ist. Mhm. Das ist doch die, dass es eine verlässliche Struktur gibt. Get over it. Mhm. Es ist nicht so. Mhm. Strukturen werden gestaltet oder und da hat man einen Teil daran. Ich will aber noch mal kurz auf diese Motivfrage und auf Bärbel. Mhm. Jetzt gehen wir mal bei Bärbel. Du hast natürlich ein ich sag jetzt mal, wissenschaftlich-soziologisches Interesse daran. Das ist aber trotzdem abstrakt in gewisser Weise. Du kommst dann aber in eine reale Situation rein. Plötzlich wird das alles real. Du kommst in den kommunikativen Nahraum rein. Dem setzt du dich aus. Ne? Muss man immer, finde ich immer ein bisschen, finde ich interessant und gut und richtig. Fragezeichen dahinter. Wie sehr ist, hat das eine, was ist denn das ethnologisch? Ne? Wie sehr wird man, steht man am Zaun und Zoo und othert die alten? Anderen so ein bisschen. Ne? Mhm. Will ich aber gar nicht so groß aufmachen, sondern mich eher der Frage stellen hinsichtlich dieses Qualifizierungsprogramms, was ich ja hier so imaginiere. Was wäre, wenn die kommen quasi aus allen unterschiedlichen Hintergründen fachlich, aber die haben alle ihr eigenes Projekt. Die sind schon in Sachen drin. Die betreiben einen Zukunftsort. Die arbeiten in einer Verwaltung. Die sind schon Regionalentwickler irgendwie oder sind so, was weiß ich, so wie ich, schon Designer mit einem sozial wirksamen Anspruch. Und die haben diese Praxis als das Anwendungs- und Handlungswissen, das bringen sie mit und kommen aber jetzt in dieses Qualifikationsprogramm oder Studium und holen sich da einerseits Diskurswissen, erweitern aber auch das Handlungs- und Anwendungswissen, weil sie mit anderen Leuten reden. Ne? Also dieser Gedanke, es gibt eine Professorin, einen Professor und der steht vorne, hier, ne, wie Pfeiffer mit 3F, Feuerzangenbowle, und das Wissen wird delivered hin zu, man ist miteinander und da ist eben eine so schon gelernte Soziologin, die aber als Gleichstellungsbeauftragte im Landkreis irgendwo in Mecklenburg arbeitet, aber Bock auf Gestalten hat. Mhm. So, und die bringt natürlich super das Wissen mit, anders als vielleicht die zwei Designerinnen, die in bei Leuna im Hinterland sich eine 20 Kubikmeter, sage ich schon, 20.000 Quadratmeter Fläche gekauft haben, um da ein Bildungsort für irgendwen zu bauen. Ne? Und die kommen ja aus unterschiedlichen Ecken, aber alle kommen mit Kompetenzen. Ne? Also ob die Motivation des Loslegens super intrinsisch ist, dass die Wissensvermittlung aber eher, die kommen mit einem Wollen, ich will das von dir wissen, wie machst denn du das? Und ich kann dir aber sagen, rein baurechtlich wird das schwierig. Aber ich habe nämlich rausgekriegt, dass es sich hier um dass so ein Allianzen-Komplizen-Ding entsteht. Sowas stelle ich mir so ein bisschen vor.
Wäre super.
Wäre geil, ne?
Ja, auf jeden Fall.
Aber und wo sehe ich den Fehler? Worüber sehe ich den Fehler, ist die Frage.
Die Bindungen herzustellen, glaube ich. Diese Allianzen, also wenn das jetzt alles, diese Figuren, die du gerade skizziert hast, habe ich es jetzt richtig verstanden, die nehmen alle teil an diesem Bildungsprogramm.
Nehmen wir mal
studieren das zum Beispiel.
Let's go, ja? Let's
okay,
uns denken.
Genau. Also das wäre, so ein Entwicklerinnen-Trupp. Ja, sowas habe ich mir irgendwie, also definitiv resoniert das wahnsinnig mit der Fantasie, die ich auch habe. Ich glaube, dass dort dennoch, insbesondere wenn eigene Projekte mit einer Rolle spielen, starke sozusagen Interessen auf das eigene Projekt hin sind, ne? Das ist, glaube ich, aber wiederum eine Moderationsqualität und auch hilfreich zu wissen, dass wir immer mit Leuten zu tun haben, die Interesse an ihren eigenen Baustellen in erster Linie haben. Und dieses gemeinsame Entwicklungsinteresse eine andere Ebene ist. Ne? Also ich glaube, also es hilft, die verschiedenen Richtungen, die so ein gemeinsamer Aktionsraum nehmen kann, sei es, ob wir jetzt diskursiv zum Beispiel Probleme bearbeiten, und uns mit theoretischen Herausforderungen beschäftigen, ob wir gemeinsam auf eine Entwicklungsbaustelle gehen, siehe Kulturhanse, ist ja auch so eine ähnliche Idee, oder ob wir uns eine dritte Baustelle, an der wir gemeinsam etwas, nämlich mit unserem Kompetenzprofil, versuchen zu entwickeln. Ich glaube, es gibt unterschiedliche Möglichkeiten, dort diese Kompetenzprofile anwendungsförmig zusammenzubringen und Herausforderungen und Konflikte zu identifizieren, die dieses jeweilige Aufgabenspektrum mit sich bringt. Ja? Und dafür auch zu sensibilisieren, dass es nicht immer bedeutet, nur weil wir alle schöne, lustige Profile miteinander haben, dass die gleich harmonisch matchen, sondern dass sie immer auch immer das Potenzial haben, auch sozusagen Sprengkraft zu erzeugen.
Clashen.
Zu clashen.
Ja. Ja? Oh, ist doch geil. Sehe ich erstmal total positiv.
Genau, und das, glaube ich, für dich wiederum als jemand, der das sozusagen den Raum halten darf und das spannend findet, muss man, glaube ich, aufpassen, dass man selbst seine Studierenden nicht sozusagen zu so Laborratten macht, sondern dass man, und das ist das, was ich eben auch meine, was für mich auch mal die Herausforderung ist, wo überfordere ich jetzt eigentlich gerade die Leute zu meiner Lust sozusagen oder meinem Entwicklungsinteresse, und wo... Und habe ich eigentlich Instrumente, um das handeln zu können, um reinzugehen, um auch wenn ich merke, oh, hier baut sich gerade Spannung auf, nicht sozusagen der Antreiber zu sein, ey, mach mal weiter, es ist cool, da kommt was Produktives raus, sondern auch wenn ich da nicht immer Fan von bin, aber Störung sozusagen, das ist ja, glaube ich, auch von euch im Prinzip, als erstmal als Indikator zu sehen, Moment, was passiert hier gerade? Und diese Fähigkeit darin aber auch vielleicht auch für die Studierenden mit zu entfalten, sozusagen mit Störungen umzugehen, wenn es rauscht, wenn es anstrengend wird, wenn sich auch nicht durch einfache moderative, wir lassen jetzt mal alle Vorschläge fallen und dann gucken wir, wohin wir uns orientieren, sondern wenn es Vorschläge sind, die möglicherweise auch disqualifizierenden Charakter haben. Wie gehen wir damit um? Haben wir eigentlich, welche Möglichkeiten des gemeinsamen Common Grounds oder wo sind jetzt einfach hart Grenzen sozusagen zu setzen? Das ist das, was ich auch selber meine, was mich auch immer wieder... Deswegen suche ich auch diese Art der Arbeitsweise, weil ich auch merke, ich brauche Resonanzräume, an denen ich diese Fragen nicht nur problematisieren darf, sondern auch handlungsförmig, was mache ich denn jetzt? Geht jetzt bei mir gerade eine Warnglocke an oder nicht? Ist das jetzt ein Stoppzeichen oder nicht? Also, und das ist was wir in unseren ganzen Awareness-, Diversitäts-, bedürfnisorientierten Phasen, ich glaube, das ist ein mega wichtiger Faktor, den wir unbedingt integrieren müssen, ohne sozusagen nur noch sozusagen wie Balletttänzerin sozusagen auf dem zerbrechenden Eis irgendwie rumbalancieren. Das ist für mich eigentlich eine spannende Steuerungsfrage, die für diesen Zusammenhang einerseits so einer lustigen Kompetenzblumenstrauß steht, aber auch gleichzeitig mit den sozialen Verhältnissen, mit denen
wir... Ja, aber vielleicht ist genau das... weil du, wenn man mal diese drei Ebenen erstmal annimmt, Anwendungswissen, Handlungswissen, Diskurswissen, alle jeweils eine vermeintlich stabile Basis biografisch in ihren jeweiligen Anwendungswissen oder Handlungswissen haben, sagen wir mal. Daraus, das ist eine Ressource. Also die kommen alle mit einer gewissen Ressource und auch mit einem Bedürfnis oder Wunsch, mit einem Motiv, diese Ressource zu stärken, ne? Oder auch zu erweitern, irgendwie sowas. Ne? Und jetzt merken die aber, dass die aber eben auch, es gibt, und mit einem Anerkenntnis, bestimmte Ressourcen noch nicht zu haben. Die sind jeweils different, aber es gibt irgendwie eine Sache, die niemand kennt. Und das ist da, wo alle lernen. Alle lernen erweiterte Grundlagen der Sozialraumanalyse. Da ist mal angenommen. Ne? Oder vermitteln in Baukultur-Workshops 1 und vermitteln in Baukultur-Workshops 2. Der kann zwar vielleicht Person X mega gut mit der Kreissäge umgehen, hat aber noch nie mit Menschen gearbeitet. Das ist aber jemand, der kann mega gut mit Menschen umgehen, hat aber noch nie mit der Kreissäge gearbeitet. Die kommen sozusagen alle auf ein in eine Komplexität hinein, die für sie neu ist, und in der müssen sie agieren mit einem klaren, mit einer mehr oder weniger klaren Zielvorstellung. Aufgabe einer Lehrperson wäre hier moderieren, ein bisschen guiden und wahrscheinlich so eine Art von Entwicklungscoach, dass alle am Ende hinkommen und sagen, okay, wir haben ja am Anfang Indikatoren entwickelt, an denen wir erkennen, dass es am Ende gut ist. Wir schauen am Ende drauf, hat sich das eingelöst und hat es nur begrenzt, warum? So, und was heißt das für den zweiten Teil, wenn wir es nochmal machen? Also so eine, ne, da sehe ich eine Sache. Und dann eben auch hier, na klar, und dann hat man das auf der Projektergebnisebene, aber da guckt man sich nochmal die individuellen Prozesse an und sagt dann, naja, aber die Julia, die hat die ganze Zeit neben mir geraucht. Das hat mich übelst genervt. Und dann muss ich sagen, naja, hast du es immer gesagt? Nee, habe ich mir nicht getraut, weil ich mag die doch. So, ne? Also, und dadurch entstehen halt Spannungen. Und dann kann man sagen, nee, das ist aber Teil dessen und das müssen wir fürs nächste Mal, darfst du dir das gerne trauen, das zu sagen. Ich gehe jetzt nicht zu Julia und sage, Julia, dass die da nicht raucht. Also so eine Sache. Und ich glaube, das ist dann doch krass basal.
Total.
Aber es ist so, weil der Versuch, das einer stabilen Gesellschaftsgruppe zu erzeugen, größer ist als das Surfen auf einer Heterogenität, glaube ich. Und das ist ein, ich stelle es mir einfach nur total geil vor.
Ich
bin einfach zu
geil. Ich finde das auch immer wieder spannend. Also das war ja auch deine Frage, ne? Ob diese interdisziplinäre Ausgangspunkt eigentlich auch in Konflikt miteinander gerät. Ne? Und ich glaube eben auch, ne, dass unterschiedliche sozusagen unterschiedliche Wissensformen und Disziplinen auch unterschiedliche Aufmerksamkeiten im Prozess sozusagen richten. Ne? Und für uns ist das so, naja, das beflügelt ja dann die anderen. Ich erlebe es häufig auch so, nee, die anderen steigen aus. Ne? Also ich erlebe auch sozusagen nicht dann Interesse für diesen Schritt, den sie nicht kennen, sondern eher weggucken sozusagen, weil dann eben, warum muss ich das wissen? So, ja. Also auch das merke ich, ist so eine Herausforderung, die ich immer wieder an dieser interdisziplinären Baustelle, also alle dabei zu halten, dass das, oder was muss ich sozusagen tun, dass das für sie immer noch interessant bleibt, und gleichzeitig immer diese Freiwilligkeit, ja, nee, ist aber jetzt echt nicht mein Thema.
Ja, aber ich glaube, das hat was mit, also sage ich jetzt mal so scharf, dass bei euch das ja Management ist. Mhm. Und ich glaube, managen spielt schon mit der Erwartungshaltung, dass es überhaupt manageable ist. Und ich glaube, anzuerkennen, dass es nur ein einwirkendes Begleiten sein kann und kein... Mhm. Also was ist denn das Ende des Managements? Also was ist denn die Zielvorstellung, dass es gemanagt ist? Also, ne, das ist, ja, vielleicht könnte man, das ist eine gemeine Frage, aber da hat auch ich persönlich, projiziere da auch so ein starkes Verwalten mit rein. Also ein Manager oder eine Managerin ist planvoll, ist organisiert, ist auch positiv umsichtig, sieht alles, hat das im Griff, reagiert rechtzeitig, vermeidet Probleme, sieht, vorvollzieht in mehreren Stufen, um eine Geschmeidigkeit zu erzeugen. Und ich glaube, dass genau das aber auf die Erwartungshaltung einzahlt, dass das so ist. Es ist aber nicht so. Es ist, und das ist ja auch wirklich, zum Anfang zurückzukommen, ja, in der ganz emotionale Erkenntnis gerade, dass ja die Menschen in den ländlichen Räumen das ja schon kapiert haben. Die reagieren, das, was wir aber sehen, diese, ich habe dieses Buch wirklich gerne gelesen, diese Ossifikation, das ist Einknöchern, ist ja eine ganz richtige, also ist ja eine schlüssige Reaktion darauf, dass sich drumherum alles ändert. Das haben die ja begriffen, die reagieren nur eben so. Und jetzt aber weiterhin darauf einzuzahlen, dass das die richtige Reaktion ist. Ich manage das alles irgendwie so gerade und dass die Erwartungshaltung gerade mit mir schon alles sortiert. Danke. Ne?
Ja, genau.
Dass das nicht funktioniert, sondern dass es eine grundlegendere Sensibilisierung dafür gibt, dass es um uns drumherum alles ein bisschen wicked ist und fuzzy und bumpy und durcheinander. Lass uns mal gucken, wie wir damit leben können, dass das so ist. Ne? Und das ist ein vielleicht auch ausgehend von so einer Art spätmodernen europäischen, oder ne, wir leben ja eigentlich schon in einem relativ hohen Wohlstandsniveau.
Übelst, ja. Ne? Ja.
Dass man sagen kann, okay, wir benutzen halt diese Freiräume dafür, damit klarzukommen, dass es so ist.
Ja.
Und dass es eben nicht bedeutet, wir verpreußen alles in so ein, und dann ist es aber, ist die Situation erst handelbar.
Ja.
Sondern es ist eben wahrscheinlich.
Und trotz aller Chaotik sozusagen, haben wir ja eben, ne, und damit schicke ich die Studierenden, nachdem ich ihnen sage, alles ist ungeordnet, raus und sage, beobachten Sie mal sozusagen, wie viel Rücksicht wir eigentlich nehmen, wie viel funktioniert, ja, wie alle stehen bleiben an der roten Ampel, wie, ne, der Verkehr sozusagen weiß, was er zu tun hat, man sich drauf fährt, ne, und also wie viel sozusagen Kontrollmove und Stabilitätsmechanik eigentlich auch läuft, ja. Also ihr wisst, ihr sitzt hier und hört mir erstmal zu, weil ich bin die Dozentin, stellt das nicht in Frage, müsst das auch nicht jedes Mal neu aushandeln, ja. Also wie viel Klärung wir auch durch institutionelle Verfahren haben und und darin natürlich auch Verlässlichkeit und Stabilität produzieren, ne. Also häufig ist es immer eher ein Zeichen der hochgradigen Komfortzone, wenn wir uns sozusagen mit Destruktion und Wandel so ausführlich beschäftigen können und fordern, dass wir da noch mehr und es muss noch besser und so weiter gehen, weil wir eben an vielen Stellen gar keine Existenznotwendige Angst oder eben Prekaritätserfahrungen machen müssen. So, ne? Und wenn wir uns darum wieder kümmern, werden wir uns auch nicht über große Fragen des sozialen Wandels mehr verständigen.
Ja. Also das Komfortzone ist ein guter Punkt, weil das hatte ich nämlich letztens mit Ivana Rohr von Endboss gesprochen und die hat auch mehrfach irgendwie von Komfortzone gesprochen. Da ging es aber vor allen Dingen so, ne, dass Gestalterinnen und Gestalter aus ihrer Komfortzone rausgehen müssen, wenn sie in die ländlichen Räume, in die kommunikativen Nahräume reingehen. Mhm. Weil ganz viele Gewissheiten, die aus einer urban geprägten Designhaltung oder Designhabitus kommen, einfach, diese Haltung ist nicht haltbar, weil man eben dann in Situationen gerät, wo man sagt, ja, jetzt hast du hier ein rassistisches Ding nach dem anderen gedroppt. Ich kann es ja jetzt, hab's ja einmal gesagt, aber wir werden einfach in den nächsten, was weiß ich, weil wir hier in einem Projekt sind, trotzdem immer wieder miteinander reden müssen. Mhm. Wir werden das tun müssen. Ne? Mhm. Das ist außerhalb jeglicher Stura
Konformitätszwänge.
One Love Stura, ne? Aber das ist so ein. Trotzdem,
ja.
Ne, klar entwickelt sich eine Haltung in einer Hochschule, und das ist wichtig.
Mhm.
Aber, ne, aber wie erwarte ich, also, ne, aber ihr wisst ja, ein Erwartungsmanagement, brauchst du auch ein Haltungsmanagement. Mhm. So, um, wie gehe ich denn jetzt damit um, wenn ich plötzlich in diese Situation gerate? Und wann komme ich in diese Situation? Weil ist es nicht besser, im Rahmen eines Studiums in solche Situationen zu kommen, wo ich im Backup eine Gruppe habe, mit der ich das besprechen kann, als wenn ich dann plötzlich, und das ist ja, Gott kommt ja Gott sei Dank inzwischen vor, als Gestalter plötzlich in so eine Kleinstadtentwicklungsprozess reinrutsche, weil die es geil finden, weil die sagen, ja stimmt, das ist ein Designer, der hat auch schon mal so Projekte gemacht, hat schon mal einen Spielplatz irgendwo mitentwickelt, super, den holen wir uns hier mit ins Boot, 3 Jahre Projekt. Und plötzlich stehst du da drin und hast überhaupt keine Review-Gruppe, überhaupt keine Supervision, mit der du, und stehst dann plötzlich da und stehst in so einem Stadtrat und denkst, was passiert hier gerade? Wieso diskutieren? Ich habe jetzt nur so in der Sächsischen Zeitung gelesen, Reportage aus der Kreisratssitzung in Görlitz. Ich bin fast umgefallen, was ist denn hier bitte los? Mhm. Ne? So, und da sitzt du drin und hast niemanden, mit dem du darüber reden kannst. So, und deswegen ist es doch aber gut, genau solche Situationen erstmal da zu schaffen. Und das kann ein Benefit beispielsweise davon sein.
Ja.
Eben, wenn wir jetzt mal von sagen, die kommen alle aus ihren eigenen Motivsituationen, nämlich aus einem, irgendwo aus einem Schwarzwald, ländliche Raumprojekt und dann halt eben, wie auch immer, diese Struktur für dieses Weiterbildungsprogramm sein kann. Und dann reden die darüber. Mhm. Ne? So eine Art von Peer Group.
Mhm.
Und ihr sagt, ey, das habt ihr bei euch auch? Ja, ist ja interessant, das ist bei uns genauso. Mhm. Und wer sind das bei euch, die Freien Wähler? Ne, bei uns ist die AfD.
Mhm.
Sehr interessant. Was man da lernt, was man da überhaupt lernt.
Mhm.
Ne, so wie sich die Tellerränder auflösen und die Suppe einfach so wegschwimmt. Ne?
Das wäre fantastisch.
Mhm. Hört man das? Das wäre fantastisch.
Frag mich gerne an.
Okay, wir stoppen das jetzt hier. Julia, mega, mega vielen Dank. Voll cool. Ich habe auf meinem Zettel sind das jetzt fast... Ja, das sind schon über 1,5 Stunden. Das verteilen wir ja auf 2 Folgen. Deswegen voll cool. Danke für die Geduld und das Mitmachen. Ja. Danke, dass wir es nochmal durchmachen durften.
Total gerne. Auch danke für deine super geilen Fragen. Also ich muss auch über einige noch weiter nachdenken.
Ja, das ist doch super.
Ja.
Und ich hatte das nämlich auch, ich habe mir die letzte Folge angehört. Wir saßen ja im Kühlhaus und das hat unter diesen Pappeln sind das, ne? Oh, das hat so gerauscht. Das war so, ne? Ich hab ja, während wir da saßen, schon gedacht, oh, was ist herrlich, was für eine tolle Atmosphäre hier, wie das rauscht und rauscht und rauscht. Und dann habe ich mir das aber auf der Aufnahme angehört und dachte, um Gottes Willen, wie das hier rauscht und wie das rauscht ist. Wenn man hier drin sitzt, ist es ein Fehler.
Ja,
ist es ein Fehler.
Ah, ja, okay, ja. Schön. Naja, dann ist doch gut, dass wir...
Cool, super. Ich drücke auf den Knopf.
Ja.
Und damit endet unsere Doppelfolge mit Julia Gabler. Vielen Dank nochmal an Julia, dass sie teilgenommen hat. Und wir blicken hier an der Stelle schon mal raus in die Folge, die als nächstes kommt. Und zwar wird Ivana Rohr zu Gast sein. Ivana ist Künstlerin und arbeitet aber in einem Architekturbüro. Dieses Architekturbüro ist aber nochmal ganz anders. Es ist nämlich Endboss. Die bauen Skateparks, die machen große Beteiligungsprozesse. Nicht nur im ländlichen Raum, vor allen Dingen viel städtische Sachen. Und das wird sehr interessant, weil Ivana ist eine streitbare Person, die weiß, was sie will, und das sagt sie auch. Wir freuen uns auf die Folge. Bis dahin. Ciao.